in einer Zeit, in der viele Veränderungen stattfinden. Aber interessanterweise, die Christen im ersten Jahrhundert, die hatten auch ihre Veränderungen. Das war da nicht anders. Aber wir nehmen das natürlich auch immer besonders wahr. Und ich merke das besondererweise jede Woche. Ich habe so jede Woche so zwischen, weiß ich nicht, 16 Coaching-Gespräche bis 20, je nachdem. Und die Leute haben auch eine besondere Herausforderung dann an der Stelle. Aber ja, es ist manchmal, wir sehen das in der Arbeitswelt, da verändern sich ganz viele Dinge. Ja, und jetzt durch KI und alles, was da kommt, dann ist die Frage, ja, wie geht das weiter? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Ja, es gibt Leute, die haben 30, 40 Jahre bei einer Firma gearbeitet, haben ihre Ausbildung gemacht und stehen plötzlich da mit kurz vor 60 oder um die 60 und muss sich Gedanken machen, wie geht es beruflich weiter? Ja, wie schreibe ich einen Lebenslauf? Ja, nie gemacht im Leben, nie gebraucht. Ja, und es sind ganz starke Veränderungen da und damit fehlt oft auch die Orientierung. Und es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit. Die Grenzen sind nicht mehr das, was es früher mal waren, sondern Grenzen verschieben sich. Oder manche meinen, sie müssen die Grenzen verschieben. Die Finanzen verändern sich, die Finanzwelt ist im Umbruch. Die Verlässlichkeit, die sie früher mal war, ist nicht mehr da. Die politische Orientierung fehlt. Und es fehlt ein Stück weit auch an Freude. Weil einfach keine Orientierung da ist, weil die Werte nicht mehr da sind, weil das Vertrauen nicht mehr da ist, weil auch die Sicherheit im Leben fehlt. Und deshalb mein Thema heute Morgen, Folge der Freude. Ich habe natürlich schon direkt eine Ermahnung gekriegt, Uwe, das stimmt nicht, wir folgen Jesus nach. Ja, das ist richtig. Aber ich habe so den Eindruck, manchmal wird es uns Christen auch ganz gut tun, wenn wir so ein bisschen Freude in unserem Leben haben oder hätten. Ich denke, wir können die manchmal auch gebrauchen. Und das ist ja so ein Thema, das wird bei uns auch so ein bisschen manchmal hinten angestellt. Da komme ich nachher vielleicht nochmal drauf. Darf ein Christ überhaupt Freude haben? Und wie ist das? Kann ich wirklich Freude haben? Und wie kann ich das unterscheiden? Ich habe mir überlegt, nochmal, was mir Gedanken gemacht habe, und ich habe einen sehr guten Gedanken dazu gefunden. Wie kann ich das unterscheiden? Ja, wir haben ja Freude und Freude. Freude ist manchmal auch nur Spaß. Ja, und manchmal schlagen wir auch über die Stränge. Ja, und dann ist die Frage, wo ist die Grenze an der Stelle? Und ich habe eine sehr gute Definition dazu gefunden. Einen Moment, jetzt. Ach doch, da. Ich hatte es dann falsch verortet da. Genau. Ich denke, wir können das auch schlecht sagen, aber wo kennen wir den Unterschied zwischen dem faden Spaß und wahrer Freude? Und ich finde es ganz interessant, von dieser Definition her, wie kann ich das festmachen? Und ich denke, im Vorhinein kann ich das kaum festmachen, aber im Nachhinein kann ich das feststellen. Und zwar ganz einfach. Diese falschen Befriedigungen hinterlassen oft einen schalen Nachgeschmack, eine Form von Leere. Denn sie haben unser Ego ein Stück weit auch geknickt und gekickt. Aber sie haben uns von unserem Herzen weggeführt. Und da ist die Frage, wenn ich das wirklich habe, ja, dann merke ich das und dann ist nicht dieser fade Beigeschmack da. Ich habe jetzt versucht, viele Stellen über Freude zu finden. Ich könnte euch jetzt eine ganze Stunde damit bespaßen. Aber, Moment, nee, das war noch nicht. Ich muss jetzt nochmal gucken hier. So, jetzt ist, wenn man der Technik nicht so vertraut ist, ist immer so eine Geschichte für sich, genau. Ein wesentlicher Vers dazu steht in der Bibel in Philipper 4, Vers 4. Und ich habe mal die Übersetzung von der Basisbibel genommen hier. Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage noch einmal, freut euch. Ich fand das sehr treffend und gut übersetzt an dieser Stelle. Interessanterweise, dieser Brief wurde von Paulus geschrieben. Und interessant ist, ist er in der Zeit in Gefangenschaft. Ja, es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, yo, easy peasy, alles gut, ja, sondern er war in Gefangenschaft in der Zeit. Also nicht so eine gute Sache. Und interessanterweise ist hier ganz viel von Freude die Rede in diesem Brief. Und er hat eine sehr enge Verbindung zu dieser Gemeinde in Philippi. Diese Stadt war bei den Herrschern sehr beliebt. Und deshalb wurden auch die Herren dort, also die Stadtfürsten oder wie man es im nennt, haben ständig gewechselt, weil es eine sehr interessante Stadt war, weil sie war auf einer Hochebene und auf dieser Hochebene kamen viele Flüsse zusammen. Deshalb nannte man die Stadt auch Stadt der Bäche und deshalb ein sehr fruchtbares Land und deshalb war es war eben gut bewässert und deshalb war diese Stadt eben auch sehr beliebt und deshalb wurde oft um diese Stadt gekämpft. Es ist aber auch so, dass als Paulus missioniert hat, war das die erste Gemeinde, die er gegründet hat auf europäischem Boden. Und er hatte eine sehr innige Beziehung zu den Philippern dort gehabt, weil sie haben sich um ihn gekümmert auch, als er in Gefangenschaft war, auch wo er finanzielle Sorgen hatte. Er hat allen anderen Gemeinden nicht erlaubt, ihn finanziell zu unterstützen. Interessant, Korinther gerade hat er gesagt, nee, ich will euer Geld nicht, ja. Aber bei den Philippern war das möglich, weil er eine sehr innige, gute Beziehung zu ihnen hatte. Sie haben seinen Dienst unterstützt, was auch nicht nur mit Geld war, sondern auch mit Leuten, die ihn dann besucht haben im Gefängnis, die ihn getröstet haben, die ihn versorgt haben. Und wie gesagt, er hatte jetzt hier auch die Herausforderung beim Gefängnis. Ja, in der Gemeinde gab es theologische Parteiungen, es gab auch persönliche Zwiste in dieser Gemeinde. Es war dass Paulus deshalb auch sehr in diesem Brief auch die Einheit betont, aber eben auch die Freude. Freude heißt eigentlich im Deutschen, ist abgeleitet von dem Wort froh oder auch eilig oder schnell oder springen, ist damit verbunden. Und das hat mit Bewegung zu tun und das haben wir in vielen Bereichen auch zum Thema Freude. Ja, wir taumeln von Freude, wir haben Freudentänze. Ja, es erfasst den ganzen Menschen. Ja, und in aller Welt, außer in Deutschland. Ja, wir freuen uns eher so innerlich, außer es geht um Fußball. Da ist es was anders. Da haben wir auch Emotionen. Ja, gestern Abend leider nicht ganz so doll, weil wir waren komplett außen vor. Ja, aber auch im Alten Testament geht es grundlegend um die Freude als Grundton, einfach überall erkennbar. Ja, es gibt Festlichkeiten, es gibt Singen, es gibt Hochzeiten. Aber wir sehen im Alten Testament auch, da wo die Freude verschwindet, ist das Leben finster und kann sich nicht entfalten. Deshalb finde ich das einfach wichtig, und da einfach mal drüber nachzudenken. Walter von der Vogelweide hat gesagt, der taugt nichts, der nicht Freude hat. Ja, Element in, ja, oder es hat jemand anders gesagt, die meisten Menschen verachten die kleinen Freuden auf der Jagd nach den großen. Die Kunst besteht darin, diese kleinen Freuden überhaupt zu sehen und zu empfinden. Und das erlebe ich ganz viel in meinen Seminaren, in den Coachings auch, wo ich merke einfach, dass die Leute den Blick für die kleinen Dinge verlieren. Ja, sie haben die großen Dinge manchmal und da ist manchmal ein ganzer Hubel auch da, was an Herausforderungen da ist, ja, aber oft wird dann die Kleinigkeiten einfach übersehen und sind nicht präsent. Und das ist ja gerade wichtig. Also entscheidend ist, wie gesagt, dass dieser Grundton der Freude im Alten Testament ist und genauso im Neuen Testament. Im Alten Testament war es noch so, dass entscheidend war auch, dass es abhängig war von ein Stück weit von der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ja, wenn das in Ordnung war, dann war auch Freude da. War das nicht so in Ordnung, dann war die Freude auch nicht so da. Ja, es hat ganz eng auch zu tun mit dem Verhältnis zu Gott. Und im Neuen Testament ist auch der Grundton sehr stark an dieser Stelle. Denken wir nur an die Engel, wo sie verkündigen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Was sagen sie? Da kommt ein neuer Regent und sie sagen dort, wir verkünden euch große Freude. Interessant. Wir verkünden euch große Freude. Und das gehört eigentlich auch in das Leben eines Christen und auch ins Leben einer Gemeinde. Wie gesagt, das ist auch für Christen, denke ich, nicht unbedingt eine Nebensache, sondern es ist eigentlich eine Grundlage. Und wir haben eigentlich kein Recht daraus, aus großer Freude große Probleme zu machen. Ja, und überleg mal, wenn du eines Tages nicht mehr da bist oder älter bist, dann überleg doch einfach mal, was bleibt denn? Was bleibt? War das Problem wirklich so herausragend, so wichtig? Interessanterweise ich habe ja gerade von der Ankündigung Jesu gesagt und es gab noch Leute, die haben sich drüber gefreut. Das waren die Weisen aus dem Morgenland. Ja, die haben mit großer Freude die Konstellation der Sterne wahrgenommen. Und interessanterweise an dieser Stelle, wir schreiben in Luther, das ist ganz schön schon mit dem Weisen, ne? Da steht eigentlich Magier. Ja, es waren einfach Sterndeuter, ja, die den Himmel beobachtet haben und sie hatten große Freude, wo sie gesehen haben, dass da etwas passiert ist. Genau, durchzieht das ganze Neue Testament und ja, die Frage ist, können wir als Christen eigentlich auch Freude haben? Wie gesagt, es ist nicht irgendeine Nebensache, sondern es steht grundlegend im Neuen Testament. Aber Folge der Freude, das heißt, wir sind auch auf einem Weg. Und auf diesem Weg der Freude, ja, Freude kann man ja nicht einfach machen, produzieren, dass wir jetzt sagen, so, jetzt haben wir Freude. Knopfdruck, ja, da haben wir sie. Aber was können wir da unternehmen an der Stelle? Freude erwächst auf der einen Seite aus Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit für das, was wir haben. Dankbar für das, was Gott uns in unserem Leben gibt. Dankbar für das, was wir erleben. Dankbar für die Kleinigkeiten im Leben und auch für die großen Dinge im Leben. Freude entsteht beim Singen. Schon mal aufgefallen, wir haben eine andere Haltung, wenn wir singen. Und das verändert sich. In meinen Seminaren und manchmal auch mit meinen Teilnehmern mache ich das manchmal schon mal so. Das kennt ihr, habe ich euch wahrscheinlich schon gezeigt. Ne? Wenn du einfach mal aufstehst und die Arme hebst, in den Himmel guckst und sagst, oh, wie geht's mir schlecht? Oh, wie geht's mir schlecht? Ja, jetzt machst du das Ganze mal umgekehrt. Ja, gehst einfach mal nach runter. Und sagst du, oh, wie geht's mir gut? Oh, wie geht's mir gut? Versteht ihr? Singen, Körperhaltung kann schon eine Veränderung bewirken, einfach an der Stelle. Freude erlebt man durch Gemeinschaft, dadurch, dass ich mit anderen zusammen bin. Freude schafft Raum. Ja, Ja, und Freude, wie ich schon gerade gezeigt habe, entsteht auch durch Bewegung. Ja, Menschen machen Freudensprünge. Und wenn sie noch mehr, wenn sie eine lebendige Hoffnung haben. Und stellt euch vor, in Amerika die ganzen, wir sagen, Neger darf man nicht mehr sagen, gell? Die ganzen, die da verschleppt wurden, Sklaven passt besser, ja, die haben ihre Spirituals gehabt, ja, ihre Lieder, die sie gesungen haben, die uns bis heute begleiten. Sie hatten vielleicht kein einfaches Leben, aber sie hatten eine Hoffnung. Und bleibende Freude ist letzten Endes auch ein Geschenk und damit letzten Endes Gnade. Und das sehen wir im Neuen Testament, wo das Wort Freude benutzt wird. Das ist sehr ähnlich mit dem Wort Gnade. Das gehört einfach zusammen. Und dessen dürfen wir uns immer wieder neu versichern an dieser Stelle. Ja, und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir einfach Gottesdienste haben, wo wir uns treffen, wo wir uns aufbauen, wo wir uns ermutigen und wo wir auch zum Beispiel das Abendmahl feiern. Ja, weil uns das auch verankert in dem, was wir haben. Und deshalb würde ich jetzt gerne mit euch auch das Abendmahl feiern. Und wir singen jetzt noch ein Lied dazu. Und ich habe das ein bisschen umgedreht, ganz bewusst. Ich habe erst Fragezeichen bekommen, aber ganz bewusst habe ich das so umgedreht, weil ich nachher nochmal hier an dieser Stelle einsteigen möchte. Ja? Aber nochmal bewusst zu machen, was ist das Abendmahl? Und da werde ich gleich noch einige Worte zu sagen, weil das ist einfach so wichtig ist, euch damit reinzunehmen. Aber lasst uns erstmal dieses Lied singen hier. Mein Herz vergisst es nie. Genau, zu schauen, was hat Jesus für uns getan eigentlich? Ja, dass wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern, auch daran einfach erinnern, was er für uns getan hat. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch ein bisschen Zeit, die nutze ich auch. Ich möchte dir einige Fragen mitgeben heute Morgen und dich nochmal fragen, was hindert dich eigentlich? Mal gerade gucken hier. Moment. Was hindert dich eigentlich? Was ich meine Teilnehmer immer frage ist, wer ist verantwortlich für dein Leben? Ja, wir schieben das so gerne weg. Wer ist verantwortlich für dein Leben? Ludwig Feuerbach hat etwas gesagt und ich stimme mit dem Zitat nicht komplett überein. Aber ich finde es interessant und ich finde es wichtig. Er sagt, deine erste Pflicht ist es, dich selber glücklich zu machen. Würde ich ein Fragezeichen hintersetzen, ein Stück weit, weil wir können uns nicht selber glücklich machen. Das ist wohl wahr. Aber er sagt an zweiter Stelle, du bist glücklich, so mach du auch andere glücklich. Du bist glücklich, so mach auch andere glücklich. Und es gibt ja diesen Bibelvers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir hören immer wieder, liebe deinen Nächsten, ja, aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von daher, wenn ich nicht glücklich bin, kann ich das auch nicht weitergeben. Ja, wenn ich das nicht in meinem Leben habe, kann ich das nicht weitergeben. Von daher ist das so wichtig und von daher hat er nicht so ganz Unrecht. Wie gesagt, mit Einschränkungen, wir können es letztendlich nicht glücklich machen, aber einfach diese Idee einfach mal zu haben. Und ich habe mal ein paar Fragen gefunden, die uns da helfen können vielleicht. Und nehmt einfach mal einen Moment Zeit. Denkt drüber nach, über diese Fragen. Was bereitet dir schon lange keine Freude mehr? Und zweite Frage ist, warum machst du so weiter? Was bereitet dir schon lange keine Freude mehr? Warum machst du weiter? Könntest du hier auf Anhieb mindestens 10 Dinge aufzählen, die dir Freude bereiten? Könntest du hier auf Anhieb mindestens 10 Dinge aufzählen, die dir Freude bereiten? Wie viele dieser Dinge kannst du in deinen 3 wichtigsten Beziehungen und in deiner Arbeit leben? Wo kann das stattfinden in deinem Leben? Sind Beziehungen eher Last? Ich hatte die Woche jetzt mit jemandem gesprochen, der sagt, ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin, meine Tür zumachen kann. Ja, ich brauche keine anderen Menschen. Aber mit sich selber kommt er, glaube ich, auch nicht so gut klar. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber wo kann ich das leben? Wo kann ich ich sein? Wo kann ich mit den Menschen meine Werte teilen, meine Freude, das, was mir wichtig ist? Oder ist das ein ständiger Kampf? Und mal angenommen, du würdest dir vornehmen, ab jetzt der Spur deiner inneren Freude zu folgen. Was würde da passieren? Was fällt dir ein? Was würdest du sofort lassen? Und sagen, jetzt nicht mehr. Und was würdest du sofort beginnen? Oder was würdest du verstärken? Was würde passieren, wenn du einfach mal verrückte Dinge machen würdest? Mal ganz was anderes. Was sagen die anderen dazu? Wo ist die Freude in deinem Leben? Wie kannst du sie wiedergewinnen? Ich habe euch etwas mitgebracht. Das war eine Münze, 20-Mark-Münze, wird inzwischen gehandelt für 20 bis 70 Euro, je nachdem, wo du sie kaufst. Und diese Münze ist gedruckt worden, 500 Jahre Reformation. Sieht schön aus, gut poliert, gibt es aber einige von. Aber ich habe festgestellt, es gibt auch eine Münze zum 400 Jahre Jubiläum der Reformation. Die ist hier. 3 Deutsche Mark, 517 bis 1917. Karl der Weise ist drauf, steht drauf, eine feste Burg ist unser Gott. Auch eine Münze, 3 Mark, wurde versteigert. Die letzte, die versteigert wurde, glaube ich, war in den 70er Jahren, noch zu D-Mark-Preisen, 141.000 Euro. Und ich habe hier ein Echtzeitzertifikat drauf, auf diese Münze. Cool, gell? Die Herausforderung an der Stelle ist, dieses Echtheitszertifikat, doch, ich muss es mal vorlesen hier, da steht drauf, warte mal, sammeln Sie Münzen mit Garantie. Dieses Dokument garantiert Ihnen die bleibende historische Bedeutung Ihres Sammlerstückes ein Leben lang. Ja, das ist leider nur die Bestätigung, dass das Original ein Replikat ist. Also eigentlich im Prinzip doch eine Kopie. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Du bist ein Wunder Gottes. Du bist ein Original. Und Gott will dich gebrauchen. Ja, und wir geben uns oft mit Kopien ab. Ich weiß nicht, ob Uwe Schäfer das hier mal gesagt hat. Ich habe es, glaube ich, in seinem Buch gelesen oder in irgendeiner Vorträge, wo er gesagt hat, sich ausgerichtet hat auf einen speziellen Evangelisten, die Filme geguckt hat. Er hat so gepredigt, wie er hat sich so bewegt, wie er. Ja, und er sagt, Gott, lass mich sein wie Heilungsprediger bei XYZ. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und Gott sagt ihm dann, weißt du, XYZ ist schon da. Was ich brauche, bist du. Was ich brauche, bist du. Und oftmals rauben wir uns dieser Freude, weil wir so sein wollen, wie andere uns das gerne hätten. Oft rauben wir uns diese Freude, weil wir versuchen, da irgendwo reinzupassen. Oftmals rauben wir uns das, weil wir denken, yo, ich bin gut genug oder irgendwas anderes. Und Gott hat dich als Original geschaffen. Und Gott braucht dich in dieser Welt. Kultiviere deine Freude im Alltag. Jo, Zeit reicht noch. Was könnte helfen an dieser Stelle? Und es könnte helfen, dass du da eine Liste erstellst mit Situationen, mit Themen, mit Tätigkeiten, die dir in natürlicher Weise Freude bereiten. Mach doch einfach mal eine Liste von dem, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, was tue ich gerne. Ich hatte heute letzte Woche mit einem Gespräch, der sagt, wie lange arbeitest du eigentlich hier? Sag ich, ja, so und so. Sagt er, du sagst, mir macht die Arbeit Spaß. Was soll ich machen? Ja, ist leider so. Es gibt manchen Leuten, denen macht die Arbeit einfach Spaß. Soll es geben. Ja, aber überleg einfach mal, was macht dir Freude, was macht dir Spaß, was baut dich auf? Wo kannst du einfach Kraft rausziehen? Was raubt dir nicht die Kraft, sondern was gibt dir Kraft? Schreib das einfach mal auf ein großes Blatt. Und schreib das einfach auf und lass noch ein bisschen Platz drauf. Vielleicht fällt dir das ein oder andere noch ein. Ja, und kultiviere das, indem du die Liste jeden Tag vornimmst und einfach mal erlebst und nachdenkst, was bewirkt das jetzt heute in meinem Alltag? Dass du einfach mal darauf achtest, was bewirkt das bei mir? Was bewirkt das davor und was bewirkt das danach? Und wie kannst du das in dein Leben integrieren, zum Beispiel in deine Arbeit, in deiner Partnerschaft, in deiner Gemeinde, in deinem Hobby? Ja, wir reden oft darüber, oh, das passt nicht und das passt nicht und das ist nicht in Ordnung und das müssen wir ändern. Und ja, solche Sachen gibt es, aber es wird uns doch viel weiterbringen, wenn wir sagen, Mensch, das macht dir Spaß, was macht dir denn Spaß? Ja, was bereitet dir Freude? Ja, um dass wir uns weiterentwickeln können an dieser Stelle. Sprich mit anderen darüber und frag, wie man das vielleicht umsetzen kann. Lade sie ein. Was könnte das zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz verändern? Und denk dran, Jesus hat dich geschaffen als Original, nicht als Kopie. Er möchte dich so gebrauchen, wie du bist. Und du machst diesen Unterschied in der Welt und du machst den Unterschied in deiner Umgebung da, wo du bist. Dazu lade ich euch herzlich ein. Amen.